SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Jede Familie hat ihre Geheimnisse, aber was Amira Altman nach dem Tod ihres Großvaters erfährt, ist nicht ohne. In einem unscheinbaren Lagerraum hat er Kunstwerke im Wert von über 100 Millionen Euro gelagert. Kunstwerke, die seinem Vater gehört haben und von denen die jüdische Familie Altman dachte, sie seien von den deutschen Nazis im Zweiten Weltkrieg gestohlen worden. Amira ist die Alleinerbin und sie steht vor einem Berg an Fragen und vor einer großen Verantwortung. Wie sie damit umgeht, davon erzählt die Autorin und Journalistin Myrna Funk in ihrem neuen Roman Balagan. Myrna Funk ist in Ostberlin geboren und hat lange in Berlin gelebt. Mittlerweile ist ihr Lebensmittelpunkt Tel Aviv. Dort erreiche ich sie auch. Hallo, guten Tag, Myrna Funk.
Guten Tag, hallo.
Balagan heißt eben ihr neuer Roman. Balagan heißt auf Hebräisch Chaos. Um was für ein Chaos geht es?
Ja, genau. Es geht um inneres Chaos, es geht um äußeres Chaos und es geht aber auch um gesellschaftliches Chaos. Also äußeres Chaos kann ja persönliches Chaos sein, ja. Und sich dort durch dieses Chaos verantwortungsvoll und aber auch smart durchzuarbeiten, das ist die Aufgabe, die Amira hat in diesem Roman.
Ja, dieses innere Chaos, das ist natürlich, weil sie sehr betroffen ist, einerseits von dem Tod ihres Großvaters Max und dann eben auch dieses äußere Chaos, weil sie jetzt mit dieser großen Verantwortung, mit dieser großen Kunstsammlung, mit den Erwartungen an sie irgendwie umgehen muss. Also diese Sammlung, die ist ja wirklich nicht ohne. Da ist ein Selbstporträt von Max Liebermann dabei, ein früher Mark Rothko, ein Gemälde von Kandinsky, das allein schon 25 Millionen Euro wert ist. Also wirklich ein großes Erbe. Das Erste, was sie macht, als sie diese Bilder im Lagerraum findet, ist erstmal ein Selfie, ein beschwipstes Selfie und postet es auf Instagram. Das Erbe ist für sie allerdings nicht nur eine Freude, sondern auch eine Last. Warum?
Genau, ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, dass was ich wollte, ist eine Situation zu kreieren, die wir uns alle irgendwie auch schon mal gewünscht haben. Wenn so das Leben richtig scheiße läuft, ja, der Mann ist weg, der Job ist weg, der Dispo bei minus 30.000 und man stellt sich vor, jetzt kommt der Lottogewinn oder der Koffer wird gefunden oder die komische E-Mail mit irgendeiner verschwundenen Tante ist kein Betrug. Und gleichzeitig, also ihr passiert genau das. Ihr passiert in einem Moment absoluter existenzieller Not, passiert ihr dieses große Glück. Aber dieses große Glück ist eben nicht nur Glück, sondern es geht einher mit einem großen Vertrauensbruch, nämlich dem Menschen gegenüber, dem sie am allermeisten vertraut hat in ihrem Leben, und das ist ihr Großvater.
Und der meldet sich auch immer wieder noch bei ihr, quasi mit Briefen, die er vorbereitet hatte, die dann quasi nach seinem Tod an sie peu à peu einen Brief nach dem anderen verschickt werden. Und wir hatten jetzt schon mehrfach dieses Stichwort Verantwortung. Es ist ja auch eine große, man kann es vielleicht nennen, auch historische Verantwortung. Also diese Kunstsammlung, die sie da erbt, das hat natürlich etwas auch zu tun mit den geraubten Kunstwerken, die dann Esszeit zwischen 1933 und 1945, da wurden schätzungsweise etwa 600 Kunstwerke in Europa von den Nationalsozialisten geraubt oder unter Druck für Spottpreise verkauft. Bis heute gelten etwa 100.000 noch als vermisst. In Amira Altmans Familie ist es auch so, dass ihr Onkel und ihre Tante, die haben jahrelang ganz intensiv nach dieser Kunstsammlung der Familie gesucht. Dabei war sie die ganze Zeit in einem Lagerraum in Berlin. Meine Funk, Sie haben jetzt ein Buch geschrieben über geraubte Bilder, die wieder auftauchen, die nicht verschollen bleiben. Warum schreiben Sie ein Buch über Bilder, die wieder auftauchen?
Weil sonst ja auch irgendwie langweilig wäre. Wenn die verschwunden blieben, dann hätte meine Protagonistin nichts zu erleben und nichts zu suchen. Also mir ging es wirklich darum, eine Figur zu beschreiben, die von einem Moment auf den anderen ganz reich wird und ganz viel Verantwortung trägt und da durch muss. Und das fand ich interessant. Und ich fand aber auch interessant, eine Geschichte zu schreiben, in der es um die Frage von Gerechtigkeit und Selbstjustiz geht. Denn diese Fragen beschäftigen uns im Moment gesellschaftlich enorm. Wir leben in einer Zeit, in der gerade Selbstjustiz eine Art Renaissance erlebt. Es gibt eine große Romantisierung in auch gerade aktivistischen Kreisen. in Bezug auf Selbstjustiz. Es gibt Vorstellungen der Menschen, dass man dem Justizsystem nicht mehr vertrauen kann, den Regierungen nicht mehr vertrauen kann und dass man die Dinge selbst in die Hand nehmen muss. Und ich wollte diese Fragen aufwerfen, aber sie auf gar keinen Fall beantworten. Und das hat mit dieser Konstellation, wie ich sie jetzt gebaut habe, wunderbar funktioniert.
Verantwortung hat aber in ihrer Geschichte zwei Seiten. Also den NS-Kunstraub, den hatte die deutsche Gesellschaft zu verantworten. Welche Verantwortung trägt jetzt Amira?
Die große Verantwortung, die Amira trägt, ist vor allem erstmal zu verstehen, warum sie diese Sammlung bekommen hat und wie sie ihrem Großvater gerecht wird. Was soll sie mit dieser Sammlung machen? Soll sie diese Bilder alle behalten? Soll sie sie einem Museum zur Verfügung stellen? Soll sie sie einem deutschen oder einem israelischen Museum zur Verfügung stellen? Soll sie sie alle verkaufen und sich in der Karibik irgendwie in der Hängematte liegen und nie wieder aufstehen? Das sind die großen Fragen, die Amira sich stellen muss.
Und es gibt auch ein großes, man kann es nicht Hintergrundrauschen nennen, es ist wirklich ein Sturm, in dem sie sich natürlich auch befindet als jüdische Frau in Berlin im Frühjahr 2024. Das ist quasi der Zeitraum, in dem ihr Roman beginnt. Das ist wenige Monate nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel 2023. Wie hat der 7. Oktober Ihre Arbeit an diesem Roman beeinflusst?
Der Roman selbst, der gesamte Stoff, die gesamte Geschichte, alle Figuren wurden von mir schon 21, 22 entwickelt und auch vor dem 7. Oktober hatte ich schon ungefähr 80 Seiten geschrieben. Und als dann klar wurde, gemeinsam mit dem Verlag, dass der Roman im Frühjahr 26 erscheinen wird, war völlig klar, dass ich ihn nicht länger in 21, 22 spielen lassen kann, weil sich das angefühlt hätte, als lasse ich diesen Roman irgendwie vor 20 Jahren spielen. Und deshalb habe ich ihn ins Frühjahr 24 verlegt und habe ihn dann auch parallel zur Realität geschrieben. Das heißt, ich habe ihn zur selben Zeit geschrieben, wie auch Amira durch die Zeit schreitet. Und wer meine Romane kennt, weiß, dass ich das immer tue und dass ich reale Ereignisse verwebe in die fiktionale Geschichte. Und das habe ich hier auch gemacht. Und dadurch hat er natürlich eine starke politische Dimension bekommen, die aber überhaupt nicht mein Ziel war. Gleichzeitig wird klar, und das ist mir auch ganz wichtig, dass das verstanden wird, eine jüdische Familie und eine jüdische Geschichte und eine jüdische Protagonistin zu erzählen zwischen 24 und 25. Das bekommt automatisch eine politische Ebene, ob man will oder nicht. Es ist unmöglich, es war unmöglich, diese Geschichte zu erzählen, ohne sie in der Realität zu verorten.
Eine politische Ebene, das hat natürlich auch die quasi diese Kunstszene, in die dann Amira Altman reingeworfen wird. Eine politische Ebene hat Berlin, durch das sie sich bewegt. Also egal wohin sie geht, sieht sie antizionistische, antisemitische Schmierereien. Wenn sie im Prenzlauer Berg unterwegs ist, dann kann sie die Stolpersteine nicht ignorieren. Wenn sie bei sich zu Hause ist, hört sie draußen die pro-palästinensischen Demos. Und eben auch von der Kunstszene gibt es heftige Reaktionen darauf, dass sie jetzt eben dieses große Erbe hat, diese große Kunstsammlung geerbt hat. Die Berliner Kunstszene, ich glaube, da kennen Sie sich auch sehr gut aus, Frau Funk, die ist ja alles andere als frei von Antisemitismus. Und ist das auch ein Thema in Ihrem Roman? Also wollten Sie das auch mit abbilden?
Ich wollte ein realistisches Bild der Kunstszene beschreiben. Und das bedeutet automatisch auch davon zu berichten, dass dort antizionistische Ideologien als progressiv und hip und modern und zukunftsweisend gehandelt werden. Und ob die Internet, und das ist ja nicht nur die deutsche Kunstszene, es ist einfach die internationale Kunstszene, dort finden wir eine antizionistische Ideologie schon seit vielen, vielen Jahren. Und darüber muss man automatisch schreiben, wenn man über den Kunstbetrieb schreibt. Im Übrigen ist auch wichtig, dass sich natürlich auch der Kunstbetrieb und was dort gezeigt wird, wer dort sprechen darf, wer die Stakeholder sind, wie Institutionen agieren, hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren radikal verändert. Und Kunst ist im Allgemeinen extrem politisch geworden. Also auch dort kommt automatisch eine politische Dimension, weil Kunst politischer geworden ist als noch vor 20 oder 25 Jahren.
Jetzt haben Sie an einigen Stellen beschrieben, wie quasi auch für Sie beim Schreiben die Realität, Ihre aktuelle Gegenwart beim Schreiben nicht ausgeblendet werden kann. Es gibt jetzt noch einen Moment, wo quasi vielleicht auch Buch und Realität aufeinander getroffen sind. Es ist so, dass Amira einige Bilder in einer Ausstellung in Berlin-Mitte zeigen wird, einige der Bilder, die sie geerbt hat. Für die Buchpremiere ihres Romans, da haben sie auch eine Galerie in Berlin-Mitte angemietet, um jüdische Künstler zu zeigen. Also Literatur und Malerei, ist das auch eine Überschneidung, die für die Autorin Mörnerfunk wichtig ist?
Ja, absolut. Also ich bin ja seit 10 Jahren Schriftstellerin und seit 10 Jahren fragen mich Journalisten, wie nah ich an meinen Protagonistinnen dran bin. Bist du Lola Mörner? Bist du Nike Mörner? Bist du Amira? Und ich wollte diese Zuschreibung gerne einfach own und sagen, ja genau, ich bin Amira und ich mache jetzt auch eine Ausstellung und ich zeige Künstler und ich verbinde Realität und Fiktion und gebe allen das Gefühl, das nicht mehr unterscheiden zu können. Gleichzeitig aber ist das auch ein Beitrag, der mir wichtig war, nämlich 10 israelischen Künstlern einen Raum zu geben, den sie im Moment eher nicht bekommen, und zwar durch den starken Boykott israelischer und jüdischer Künstler, den wir im Kunstbetrieb weltweit jetzt seit einigen Jahren beobachten müssen. Und ich habe Präsenz und ich habe die Möglichkeit und ich habe den Raum, und für mich bedeutet Präsenz, Möglichkeit und Raum auch immer eine Handlungsanweisung. Und diese Handlungsanweisung sagt, schenke anderen eine Möglichkeit, die dir gegeben ist, und das habe ich gemacht.
Wenn Sie vielleicht noch näher dran wären an der Romanfigur Amira Erdmann, wenn Sie quasi dieses Erbe hätten der Kunstsammlung, welches Bild würden Sie gerne behalten?
Welches Bild hätte ich gerne behalten? Ich hätte auf jeden Fall die Krasner behalten.
Ein Selbstporträt von Lee Krasner, ja.
Genau, und also den Mark Roscoe hätte ich auch gerne behalten. Ich meine, der Kandinsky, der ist natürlich das Wertvollste. Und ich hätte schon gerne in einer Hängematte in der Karibik gelegen, muss ich sagen, ohne jemals wieder Mörnerfunk sein zu müssen. Daher, vielleicht hätte ich den verscherbeln müssen, um mir meinen Traum zu erfüllen, zu verschwinden.
Die Autorin und Journalistin Mirna Funk, ihr neuer Roman Balagan ist bei DTV erschienen. Mirna Funk, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.